Ja, wie Ursula schon gesagt hat, vor einem Monat ungefähr haben wir uns das Bild vom holländischen Maler Rembrandt van Rijn genauer angeschaut. Dazu ein bekanntes Gleichnis aus Lukas 15, wo Jesus erzählt hat. Und ich habe gesagt, dass die Predigtreihe eher eine seelsorgerliche, also nicht eine Lehrpredigtreihe wird, sondern eine seelsorgerliche Reihe, wo ich mit euch hier durch würde gern gehen. Wir haben uns, wie Ursula schon bereits gesagt hat, letztes Mal den jüngeren Sohn angeschaut, wie er nach seinem Weggang abgemagert und zerlumpt vor seinem Vater knünelt. Und ich habe euch erzählt, dass der Weggang vom jüngeren Sohn in ein fernes Land, wie es in der Bibel heißt, viel mit dir und mit mir zu tun hat. Natürlich denkst du jetzt sofort, ja, der Halunk, der hat nichts mit mir zu tun, oder? Ich habe versucht, euch letztes Mal zu erklären, dass der Halunk sehr viel mit dir und mit mir zu tun hat. Das ferne Land, wo er gegangen ist, kennen wir eigentlich auch. Das ferne Land, wo andere Stimmen ihn reizen. Die Stimmen, die sagen, du bist nur, was du machst, nur deine Leistung zählt, beweis, dass du gut bist und so weiter. Das ist das ferne Land. Und zugeben, oder? Du und ich, wir sind doch sehr oft in diesem fernen Land. Ich hoffe, ihr habt euch gefunden in diesem jüngeren Sohn, wo sein Glück eben jenseits vom liebenden Vater gesucht hat und endlich in die Umarmung vom Vater hineingefunden hat. Heute geht es um den älteren Sohn. Es gibt zwei Hauptteile. Der erste Hauptteil heißt: Der ältere Sohn geht weg. Ihr denkt, habe ich noch nie gelesen in Lukas 15. Doch, es ist ein Weggehen vom älteren Sohn. Wir lesen, ihr könnt lesen, ich weiß es, aber wir müssen es alle hören, so wie es sich anhört. Lukas 15. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte herbei und fragte, was das sei. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Er aber gab dem Vater zur Antwort, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie ein Böcklein gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Als aber dieser da, dein Sohn, gekommen ist, der dein Vermögen mit Dirnen verprasst hat, hast du ihm das Mastkalb geschlachtet. Die Rückkehr vom jüngeren Sohn ist sicher das zentrale Ereignis von diesem Gleichnis. Trotzdem hat der Rembrandt in sein Bild das nicht geometrisch in die Mitte zeichnet, gemalt, sondern die Rückkehr vom jüngeren Sohn nimmt die linke Seite. Können wir nochmal das zurückmachen? Kann ich das auch? Ja. Gut, so. Eben, auf der linken Seite sehen wir die Rückkehr vom jüngeren Sohn, also nicht im Zentrum, sondern der Rembrandt hat sie links gemalt und der ältere Sohn steht sehen wir auf der rechten Seite vom Bild. Also der ältere, der große, düster blickende ältere Sohn beherrscht die rechte Seite. Zwischen dem Vater und dem Sohn ist ein offener Raum auf dem Bild, wo irgendwie spannend ist und nach Lösung verlangt. Das Bild hat es übrigens auch draußen oder auf eurem Stuhl für die, die es noch ein bisschen handgrifflicher wollen. Der ältere Sohn ist seinem Vater sehr ähnlich. Er hat einen Bart, er hat auch einen grossen roten Umhang um die Schultern. Ja, sie haben viel gemeinsam. Aus Licht im Gesicht verbindet die beiden. Jetzt müssen wir es wieder weitermachen. Der Vater bückt sich über seinen heimgekehrten Sohn. Eben, das ist der Unterschied. Sein roter Mantel ist weit offen. Seine Hände sind ausgestreckt in einer Geste vom Segen auf dem Sohn liegend. Und das Licht strömt durch ihn durch, fast bis zum Sohn. Und der ältere Sohn steht stief und starr. Der Mantel eng am Körper. Die Hände eng am Körper zusammengelegt. Das Licht auf dem Gesicht vom älteren Sohn ist kalt und erstarrt. Das Gleichnis, ich habe es schon mal gesagt, vom verlorenen Sohn, könnte man auch nennen, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Meine Predigt heisst ja zu Hause und doch verloren. Verloren ist nicht nur der jüngere Sohn gsi, wo sie das Glück im fernen Land gesucht hat. Verloren ist auch der ältere Sohn gsi, wo zwar alles tun hat, was ein guter Sohn sollte machen, also was von ihm erwartet wird, aber innerlich ist er fern gsi von seinem Vater. Er hat seine Schuldigkeit tue. Tag für Tag seine Arbeit. Er hat seine Pflichten erfüllt. Aber mehr und mehr ist er dabei unglücklich geworden. Verloren in Verbitterung. Vielleicht erkennst du dich in ihm wieder. Gehorsam und pflichtbewusst. Gott und Menschen zufriedenstellen. Gleichzeitig neidisch sie auf sie. Die, die scheinbar freier sind wie ich und sich mehr getrauen und ungehorsamer sind. In dieser Klage, siehe, wie viele Jahre diene ich dir und habe nie ein Gebot übertreten und mir hast du nie ein Böcklein gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. In dieser Klage sind Gehorsam und Pflicht zu einem Joch geworden und Dienst ist zu Versklavung geworden. Es gibt viele ältere Söhne und Töchter, die daheim sind, aber doch verloren. Kennzeichen von dem Verlorensein sind Verärgerung, gekränkt sein, Verbitterung, Nörgeln, Verurteilen. Und das macht unser Herz krank. Das Verlorensein vom älteren Sohn ist viel schwieriger zu greifen als die Verlorenheit vom jüngeren Sohn. Der ältere Sohn macht ja alles Sachen, die richtig sind. Er war gehorsam, er war pflichtbewusst, er war gesetzestreu, er war fleissig. Die Leute haben ihn respektiert. Sie haben ihn bewundert, sie haben ihn gelobt. Man hat ihn können für einen heiligen Mensch halten können. Nach aussen hin war er makellos und einwandfrei. Aber als er mit der Freude vom jüngeren Bruder konfrontiert worden ist, wo heiko ist, kommt plötzlich so eine innerliche, brodelnde Macht in ihm auf. Plötzlich sehen wir da ganz anders Wesen, wie wir vorher kennengelernt haben. ein übelnehmerisches, ein stolzes, ein herzloses, ein egoistisches Wesen, wo bisher verborgen war, aber immer stärker geworden ist. Was ist schlimmer, Gier oder Groll? Unter der sogenannten Gerechten, unter der sogenannten Heiligen, unter der sogenannten Frommen gibt es so viel Vorurteil, so viel Verurteilung. Unter denen, die mit so viel Eifer Sünden vermeiden wollen, gibt es so viel abstoßende Kälte. Habt ihr das gehört? Jesus hat das Gleichnis vor allem der Schriftgelehrten und Frommen seiner Zeit gesagt. Ohne Freude. Der Sohn sagt voller Selbstmitleid, Selbstgerechtigkeit und Eifersucht zum Vater: Ich habe nie erhalten, was mir zusteht. Ich habe mich so bemüht. Ich habe lange gearbeitet. Ich habe so viel getan und ich habe doch nicht bekommen, was anderen scheinbar in den Schoß fällt. Warum dankt mir keiner? Warum ladet mich keiner ein? Warum spielt niemand mit mir? Warum erkennt mich keiner an? Während andere, die das Leben so lässig nehmen, scheinbar Beachtung finden. Wenn ich all die Worte höre, dann erkenne ich so gut den älteren Sohn in mir. Ertappst du dich auch, wie du dich über Zurücksetzen, Missachten, Vernachlässigen beklagst? Und je mehr ich mich da drin bade, desto schlimmer wird mein Zustand. Aber das Klagen und das Jammern bringt nur noch endloses weiteres Klagen und Jammern mit sich und ist letztlich kontraproduktiv. Mit einem Mensch voller Klage lässt sich schwer zusammenleben. Und nur sehr wenige wissen, wie man aufs Klagen soll reagieren. Das Klagen, das von einem Mensch ausgeht, der letztlich jammert und klagt, weil er sich selber ablehnt. Resultat ist dann oft das, was derjenige, der klagt und jammert, am meisten befürchtet. Das Resultat, weitere Ablehnung. Und Unfähigkeit von der Freude wird dann verständlich. Freude wird zum Zorn und zur Verbitterung. Die Erfahrung, nicht auf Freude von anderen können einzugehen, ist die Erfahrung von einem verbitterten Herz. Und das merken wir doch manchmal, oder? Wenn dann irgendwelche so hergelaufene auch ins Haus vom Vater dürfen kommen und ich denke, der hat lange nicht so viel gemacht wie ich, oder? Und gnädig ist der Vater zu ihm. Das ist voll ungerecht. Oder kennt ihr den Gedanken? Also ich kenne das. Oder wenn man über denjenigen, jetzt ist mir zwar der Gedanke wieder weg, aber er kommt mal wieder. Nein, er ist schon wieder da. Wenn man manchmal denkt, der hat voll ein krasses Leben gehabt. Und dann kommt er einfach angeschlichen und darf wieder die Gnade vom Vater erfahren. Aber ich, wo so meine Pflicht tun habe, sollte doch mehr verdient haben als der Halunk. Kennt ihr das auch? Oder auch der Gedanke, die anderen, die so einen schweren Bekehrungsweg hatten, wie der Halunk, der hat es einfacher quasi heimzukommen als ich. Das sind Gedanken von einem verbitterten Herz, von einem Herz, das denkt, der andere kriegt mehr Gnade wie ich. Das Licht auf dem Gesicht vom älteren Sohn macht klar, dass auch er zum Licht berufen ist, aber er kann nicht gezwungen werden. Wie ist es mit ihm wohl weitergegangen? Ist er bereit zu bekennen, dass auch er ein Sünder ist? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass auch er ein Sünder ist und Vergebung braucht. Ist er bereit, echt einzugestehen, dass auch er nicht besser ist als sein Bruder? Und wie reagiert wohl der jüngere Sohn? Haben sie sich wohl versöhnt? Wir wissen es nicht. Aber mit unerschütterlicher Sicherheit wissen wir, wie das Herz vom Vater ist. Ein Herz von grenzenlosem Erbarmen. Zweiter Hauptteil, die Rückkehr des älteren Sohnes. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber, man bedenke, kam heraus und redete ihm gut zu. Mein Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Jetzt aber müssen wir feiern und uns freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder und er war verloren und ist wiedergefunden. Drei kleine Unterpunkte. Der erste, eine mögliche Bekehrung. Also der Vater will nicht nur der jüngere Sohn zurück, sondern auch der ältere. Auch der ältere soll ins Haus kommen, wo Freude herrscht, Party, Tanz. Wird er darauf eingehen? Oder lieber bitter bleiben? Eben auch das wissen wir nicht. Auch Jesus lässt in seinem Gleichnis den Ausgang offen. Das ist kein Gleichnis, wo die beiden Söhne einteilt in der Brave und der Böse, in der Gute und der Schlechte. Nur der Vater ist gut. Und er liebt beide Söhne. Er geht raus, geht ihnen beiden entgegen und der Jüngere lässt sich an den Tisch bitten. Aber Gottes Liebe zwingt nicht. Wir sind frei, ob wir im Dunkeln bleiben oder uns in seine vergebende Umarmung möchtet hineinbegeben. Ob ich der jüngere Sohn bin oder der ältere Sohn bin, das einzige Verlangen von Gott ist, mich heimzubringen. Der Vater sagt zu ihm, mein Sohn. Das griechische Wort, das der Lukas hier braucht, ist Technon. Es wird oft eben mit mein Sohn übersetzt, aber eigentlich heißt es, ist eine ganz liebevolle Übersetzung, mein Kind. Das ist eigentlich genau die Übersetzung. Eine ganz liebevolle Anrede. Der Vater hat keine Gegenbeschuldigungen, keine Anklage. Er sagt nicht, also jetzt hallo, jetzt tu mal nicht so und so weiter. Jetzt bist doch froh und mach doch nicht so blöd und so weiter. Keine Rede. Der Vater betont die innige Beziehung zu seinem Sohn, wenn er sagt, schau, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, ist auch dir. Das schließt aus, dass der jüngere Sohn mehr geliebt wird. Deutlicher kann die Liebe vom Vater zu seinem älteren Sohn nicht ausgesprochen werden. Das zweite, Rivalität aufgeben. Der Vater vergleicht nicht. Er sieht die Leidenschaft vom jüngeren Sohn, auch wenn die Leidenschaft nicht durch Gehorsam bändigt worden ist. Er sieht den Gehorsam vom älteren Sohn, auch wenn der Gehorsam ohne Leidenschaft ist. Das ist ein guter Satz, den müsst ihr nachher noch nachlesen. Der Vater reagiert auf beide in ihrer Einmaligkeit. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Also jedes Kind von Gott hat dort seinen Platz, dort seinen Stuhl, wo dein Name draufsteht. Hey, gib alles Vergleichen und alle Rivalität und Konkurrenz auf. Und lass dich ein auf die Liebe von dem Vater. Gott drängt dich. Gott drängt dich, heimzukommen. In sein Licht. Außerhalb von diesem Licht kann ich meinen Bruder, ich rede auch von uns, gell? Außerhalb vom Licht vom Vater kann ich meinen Bruder und meine Schwester nicht einmal Bruder und Schwester sein lassen. Da bleibe ich immer im vorwurfsvollen Klagen. Dieser da, dein Sohn. Mit diesen Worten sagt der ältere Sohn, dass beide ihm eigentlich fremd worden sind. Der jüngere Bruder, der Vater auch. Auf seinen Bruder, ein Sünder, schaut er ab. Und zu seinem Vater schaut er voller Angst auf. Zu seinem Bruder mit Verachtung und zu seinem Vater mit Furcht. Das sind Kennzeichen vom älteren Sohn, wenn du das immer noch nicht verstanden hast, dass du und ich auch ältere Söhne sind. Kennzeichen vom älteren Sohn sind, ich fühle mich fremd im eigenen Haus. Ich habe Angst. Ich verachte meine Geschwister. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Es gibt nur sich beugen oder Macht durchsetzen. Es gibt nur unterdrücken oder Opfer sein. Sünde könnt nicht bekannt werden. Gegenseitige Liebe ist unmöglich. Wahre Gemeinschaft gibt es nicht. Nichts ist spontan. Alles ist voller Vorsicht, Verdacht, Verstellung, Berechnung. Es gibt kein Vertrauen mehr. Jeder Zug vom anderen fordert einen Gegenzug. Jede kleine Bemerkung muss analysiert werden. Jede kleine Geste auf die Waage gelegt werden. Und ich kann mir letztlich selber nicht vergeben. Und hey, aus mir selber kann ich das Land von der Bitterkeit, von der Rivalität nicht verlassen. Aber Gott geht raus. Gott sucht dich. Und er ruht nicht, bis er dich gefunden hat. Das Letzte. Die Rückkehr, mögliche Rückkehr vom älteren Sohn durch Vertrauen und Dankbarkeit. Verbitterung ist die bittere Frucht vom Bedürfnis, gefallen zu wollen. Allen und Gott. Wir alle müssen uns früher oder später in unserem Leben mit der ältesten Tochter, mit dem ältesten Sohn in uns drin auseinandersetzen. Was können wir tun, dass Rückkehr möglich ist? Gott kommt zu uns raus, aber wir müssen vorbereitet sein, wenn er uns möchte finden. Wie? Das eine durch das tägliche Üben von Vertrauen und Dankbarkeit. Das sind Schritte zu der Bekehrung vom ältesten Sohn. Vertrauen heisst, die tief Überzeugung zu haben, der Vater möchte, dass ich daheim bin. Ich muss aufhören, du musst aufhören, dich abzusetzen und zu denken, ich bin es gar nicht wert, gefunden zu werden. Ich bin weniger wert als mein jüngerer Bruder und weniger geliebt. Solange ich so denke, kann ich gar nicht gefunden werden. Zum Vertrauen muss Dankbarkeit kommen. Dankbarkeit, wisst ihr, da ist das Gegenteil vom Klagen. Und sich beklagen und dankbar sein, das geht gar nicht zusammen. Ich kann mich zur Dankbarkeit entscheiden. Ich kann mich entscheiden, in der Finsternis, in der ich stand, zu bleiben und auf die zu zeigen, wo es anscheinend besser geht, wo besser dran sind. Ich kann weiterhin mein Unglück bejammern und sagen, ich arme Tropf. Was ich schon alles Schlimmes erlebt habe und meine Vergangenheit und schrecklich und so weiter. Ich kann mich weiterhin in Verbitterung einhüllen. Bitte, wir können's. Aber ich muss das nicht tun. Dankbarkeit ist am Anfang vielleicht anstrengend, vielleicht. Aber hey, das wird von Mal zu Mal einfacher. Probiert es aus. Da habe ich hergeschrieben, im estnischen Sprichwort heißt es, wer für wenig dankt, wird auch für viel nicht danken. Also, wer für wenig nicht dankt, wird für viel nicht danken. Seid das Sprichwort. Also, danken macht dankbar. Weil es Schritt für Schritt, warum eigentlich? Weil es Schritt für Schritt, je mehr ich mich in der Dankbarkeit übe, merke ich, es ist Gnade. Ich kann gar nichts. Ja, weil du sagst jetzt, oder wenn man jung ist, sagt man, ich kann ganz schön viel, oder? Ich denke das auch manchmal. Aber letztlich, was sagen und was nachhaltig ist für die Ewigkeit, können wir nicht. Können wir einfach nicht. Nur Gott in uns und durch uns, wenn wir ihn zur Verfügung stellen, wenn wir es im Lied gesungen haben, haben ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Nur wenn wir das gecheckt haben und eben, dass es Gnade ist, dann ist es möglich, ein dankbares, vertrauensvolles Leben zu führen. Ja klar, Misstrauen und Unzufriedenheit warnen uns ständig davor, das Risiko ja nicht einzugehen. Aber irgendwann musst du den Sprung vom Glauben wagen und dem Vertrauen und der Dankbarkeit eine Chance zu geben. Wie? Habe ich da vorne hergeschrieben, aber heute Morgen unter der Dusche ist mir noch etwas in den Sinn gekommen, wo ich gedacht habe, das muss unbedingt auch rein. Da, übrigens, ich bin ja auch so ein Perfektionist. Wir sind viele Perfektionisten. Ich bin überzeugt, ich Andrea, ich kann das jetzt nicht irgendwo belegen, bin überzeugt, dass Perfektionismus auch ein Zeichen vom älteren Sohn ist. Weil das immer beweisen will, wie gut das macht und super ist und eigentlich mehr verdient hat als der Halunk. Aber wenn wir in Gnade und Liebe uns üben, einander gegenüber, Gott gegenüber dankbar, ich glaube, dann können wir immer wieder neu auch heimkommen. An der Tisch, wie wir es heute auch können, am Abendmahl. Ob du dich jetzt gerade fühlst wie der ältere Sohn oder wie der jüngere Sohn, verloren sind beide. Der Vater geht raus und sucht dich, dass du heimkommst. Und dann ist Party. Habt ihr nicht gern Party? Okay, dann halt nicht. Man kann ja auch ruhig Party feiern. Wir sind nicht so wie Andrea. Oder? Aber vielleicht die paar Sachen noch zum Schluss. Wie ist das möglich? Vielleicht möchtest du den freundlichen Brief demjenigen schreiben, wo dir nicht will vergeben. Vielleicht sagt es Gott heute zu dir. Vielleicht möchtest du deren oder dem mal anrufen, wo dich abgelehnt hat oder du fühlst dich abgelehnt. Vielleicht möchtest du ein heilendes Wort dem sagen oder deren sagen, wo das nicht kann. Vielleicht bist du dran, einmal deinem lieblichen Vater oder der Mutter zu vergeben, weil er oder sie auch nur ein Mensch gewesen ist oder war. Liebe ohne Gegenliebe. Geben ohne selber wollen, etwas zurück haben. Einladen ohne warten, dass die anderen die Einladung zurück einladen. Jemanden heben ohne selber müssen Halt haben, außer beim Vater im Himmel. Ich möchte euch ermutigen, ob du der jüngere oder der ältere Sohn bist. Komm heim, komm an den Tisch vom Vater und lass dich beschenken von seiner Gnade. Amen. Und am 6. geht es weiter, dritter Teil.